Als Samnoi die Tasche übergab, fügte der Orione hinzu:
Ich denke, wir sind dann fertig.
Der Sektor räusperte sich wieder und nickte ein paar Mal schnell.
Wunderbar, wunderbar. Was kann ich nun für Sie tun?
Verschwinden, sagte Gans.
Quinn bemerkte den Blick, den er mit Zed wechselte. Denn Lorry zog einen kleinen silbernen Stab hervor, an dem sich ein einziger roter Knopf befand. Ohne zu zögern, drückte er ihn. Quinns Augen weiteten sich.
Heilige!
Es summte und knisterte, als die Obelisken, zwischen denen am Neu stand, auf einmal lebendig wurden und zu glühen begannen. Beide spuckten grellweiße Energie aus und hüllten den Sektor ein. Sein Körper wurde in dem blendend weißen Blitz undeutlich und der Buchhalter sah für einen Moment verwundert aus, bevor er sich endgültig auflöste. Dann war das Licht verschwunden und Sakut am Neu mit ihm.
»Was zum Teufel!«
brach es aus Quinn heraus. Der Geruch von Ozon lag in der Luft. Es war das Einzige, was noch von dem Sektor übrig war. Er ging einen Schritt nach vorn, achtete aber darauf, sich nicht zwischen die Obelisken zu stellen. Er sah Gens entgeistert an.
»Ich kapier's nicht. Ich meine, Sie haben mir doch gesagt, er sei wertvoll für Sie.«
Die Miene des Orioners blieb unbeteiligt, als er antwortete.
»Eigentlich habe ich gesagt, seine Informationen seien wertvoll. Was ihn angeht, er war weinerlich und egozentrisch wie die meisten Sektorns. Warum glauben Sie, habe ich ihn von diesem Hinterwäldlerplaneten geholt? Er machte mehr Ärger, als er wert war.«
Seine Brauen zogen sich zusammen.
»Haben Sie das nicht bemerkt?«
Erleichtert, dass er den Buchhalter los war, aber angeekelt von der unnötigen Brutalität, mit der Gens ihn einfach so aus der Welt geschafft hatte, bestand Quinns einzige Sorge jetzt darin, dass er in den nächsten Minuten das gleiche Schicksal wie Amnoy erleiden könnte. Ein schneller Seitenblick überzeugte ihn, dass Zed die kleine Fernbedienung immer noch in der Hand hielt. Als hätte er Quinns Gedanken gelesen, kicherte Gens. Quinn erinnerte dieses Lachen an den Laut, den ein Raubtier machte, wenn es auf seine Beute traf.
»Entspannen Sie sich, Quinn. Sie haben noch einen gewissen Nutzen für mich.«
»Na, da bin ich aber froh, das zu hören«,
erwiderte Quinn. Mit der Erleichterung überkam ihn auch ein unerwarteter Gedanke. Ob Sniffy wohl alles erben wird? Der Orioner erhob sein Glas.
»Andere Männer hätten wohl versucht, aus dieser Situation, in die ich sie gebracht habe, einen Vorteil für sich herauszuschlagen. Sie hätten vielleicht versucht herauszufinden, wo ich mein Geld versteckt habe oder vielleicht auch alles, was sie kriegen können, in dieses erbärmliche kleine Schiff, das sie haben, zu stopfen. Aber sie haben das nicht getan. Das werde ich nicht so schnell vergessen.«
Er prostete ihm spöttisch mit seinem Glaskelch zu, bevor er wieder einen großen Schluck von dessen geheimnisvollem Inhalt nahm. Quinn breitete die Hände aus und lächelte.
»Tja, also meine Mama hat keine Dummköpfe großgezogen, Gens.«
»Das ist gut«,
meinte der Kaufmannsprinz.
»Dann wissen Sie ja, wann Sie meine Geduld überstrapazieren.«
Er nickte Quinn zu.
»Gehen Sie nicht so weit weg. Vielleicht brauche ich Sie früher, als Sie denken.«
»Na super, ich kann's kaum abwarten.«
Quinn sagte nichts, als er Zed die Treppe hinunter und durch das Casino folgte. Diesmal ignorierte er die Spiele, das Gelage und das Zechen um ihn herum und konzentrierte sich auf den Umstand, dass er T'Prin immer noch den Speicherkern der klingonischen Sonde übergeben musste. Außerdem war nicht auszuschließen, dass Zed ihn umbrachte, bevor er zu den Abflugdecks gelangte.
»Ich denke mal, Sie haben mittlerweile herausgefunden, dass Brune es versaut hat«, sagte er über die Schulter. »Sie waren ja schon immer der Schlauste auf Gens Lohnliste.«
Er war nicht überrascht, dass Zed nicht antwortete. Quinn hielt an und drehte sich zu dem Nalori um. Dessen schwarze Augen machten ihn nervös. Immerhin wusste er, dass sein Gegenüber ihn innerhalb von 10 Sekunden auf mindestens 6 verschiedene Arten töten konnte. Dass er jetzt noch am Leben war, lag wohl nur daran, dass Zed immer noch Angst hatte, seinen Arbeitgeber zu verärgern.
»Sie hätten es Gens sagen können«,
meinte Zed, und seine Lippen verzogen sich zu einem hinterhältigen Grinsen, das eine Reihe scharfer und schimmernder Zähne enthüllte.
»Warum haben Sie es nicht getan?«
»Ich bin keine Petze«, knurrte Quinn. »Das ist eine Sache zwischen Ihnen und mir.«
Zwischen Ihnen und mir, wiederholte Zed. Diesmal hatten Sie Glück, Mr. Quinn. Sein Tonfall und sein Gesichtsausdruck verrieten nichts. Das wird aber nicht immer der Fall sein. Bisher waren die Auseinandersetzungen zwischen ihnen immer auf verbaler Ebene abgelaufen, aber jetzt hatte Zed dem Streit eine neue Qualität gegeben. Trotzdem würde keiner von ihnen diesen Zank vor Gens bringen, schon aus Stolz nicht. Quinn wusste, die Situation zwischen ihm und dem Nalori war noch lange nicht geklärt, und das würde sie voraussichtlich auch nicht sein, bis einer von ihnen tot war.
Ja, vielleicht kann ich einen Ort finden, an dem ich mich hübsch und friedlich niederlassen und verstecken kann, dachte Quinn. So etwas wie die klingonische Heimatwelt oder so.
Halten Sie mich für einen Arzt oder einen Geologen? Bei jeder der viel zu oft vorkommenden Autopsien, die er während seiner Karriere hatte vornehmen müssen, hatte sich Ezekiel Fischer stets nur eine einzige Frage gestellt. Wie war die unglückliche Seele gestorben, deren Überreste hier in seiner Leichenhalle gelandet waren? Wieder einmal stand er in der Gerichtsmedizin und hatte, zum zweiten Mal in ebenso vielen Wochen, das Pech, auf einen dieser armen Teufel herunterzusehen, dessen Leben in den gefrorenen Ebenen Irylons geendet hatte. Und er musste nicht nur herausfinden, wie der Kerl gestorben war, sondern auch, wie er gelebt hatte. Und zuallererst musste er herausfinden, was er oder es überhaupt gewesen war.
»Nun, ich bin ganz sicher kein Geologe«, sagte Xiong und warf seinem neuen Kollegen ein aufmunterndes Lächeln zu, während sie beide das Wesen in Augenschein nahmen, das dort auf dem Untersuchungstisch vor ihnen lag und zu gleichen Teilen aus Fleisch und Blut wie aus Mineralien zu bestehen schien. Ganz im Gegensatz zu dem polierten Metalltisch, auf dem es lag, schien der Panzer des Dings, jedenfalls fand Dr. Fischer, dass es wie ein Panzer aussah, das grelle Licht des Raums zu absorbieren. Seine Aufmerksamkeit richtete sich besonders auf den Kopf und das Gesicht, dem Gesichtszüge zu fehlen schien, sowie auf die konischen Glieder, die in Spitzen ausliefen und nicht in einzelnen Fingern endeten. Schließlich ergriff Xiong wieder das Wort. »Was hat der Kommodore hierzu gesagt?«
»Nur das Nötigste«, antwortete Fischer und gab in groben Zügen wieder, was Race ihm über das Erscheinen dieses Wesens auf Irylon erzählt hatte. Es wurde angenommen, dass es sich um dasselbe Wesen handelte, das das ursprüngliche Forschungsteam und auch Captain Zhao und sein Landetrupp von der Endeavour angegriffen hatte. Als es in sein Untersuchungszimmer gebracht worden war, hatte sein erster Blick auf das Ding ausgereicht, um sagen zu können, dass diese Kreatur oder sein identischer Zwilling, was auch immer zutraf, den Denubulaner Bohanian getötet hatte, den er letzte Woche untersuchen musste. Erste Scans der vor ihm liegenden leblosen Gestalt waren interessant gewesen, hatten sie doch ein überraschendes Fehlen jeglicher innerer Organe enthüllt. Stattdessen wirkte der kristalline Panzer mehr wie ein Endoskelett, das unter einer Hülle aus obsidianfarbener Haut verborgen lag. Diese Hülle hatte, glaubte man den Berichten des Landetrupps, selbst dem intensivsten Phaserfeuer standgehalten.
»Wollen Sie mir etwas sagen?« fragte Fischer. Er wusste genau, dass Xiong wahrscheinlich den Befehl hatte, ihm nur das mitzuteilen, was er als Pathologe unbedingt wissen musste.
»Wir glauben, dass es irgendwie telepathisch mit den ganzen Stationen auf dem Planeten kommuniziert hat, inklusive der Waffen, mit denen die Endeavour beschossen wurde. Ich habe selbst gesehen, wie es sich direkt mit den Computerkonsolen verbunden hat, die wir in den Ruinen unter der Oberfläche gefunden haben. Etwas, das uns nicht gelungen ist.« Fischer strich sich beim Zuhören nachdenklich über den Bart.
»Hm. Haben Sie eine Idee, wie es das bewerkstelligt hat?«
»Naja, ich habe da so eine Theorie, aber sie ist ein bisschen radikal.«
»Ich habe eine hohe Toleranzschwelle für den Begriff radikal, mein Sohn«, antwortete Fischer und grinste väterlich.
»Los, amüsieren Sie einen alten Mann.«
Xiong holte tief Luft. »Kurz gesagt, ich frage mich, ob dieses Wesen in der Lage ist, eine körperliche und geistige Verbindung mit einem kristallenen Gitternetz herzustellen.«
»Oh«, Fischers Augenbrauen hoben sich. »Das ist alles?«
Unbeeindruckt von diesem Kommentar fuhr der junge Offizier fort. »Offenbar können wir das in diesem Fall nicht mehr beweisen, aber wenn wir belegen könnten, dass die physiologische Struktur dieser Kreatur dazu geeignet ist, über seinen Körper hinaus elektrische Impulse zu senden und zu empfangen, dann habe ich etwas, womit ich arbeiten kann.« Fischer überlegte einen Moment und nickte dann.
Das scheint mir zwar ein wenig viel verlangt, aber wir können es ja mal versuchen. Wenigstens muss ich mir diesmal keine Sorgen machen, irgendeinen Sicherheitsalarm auszulösen oder das Falsche zu den falschen Leuten zu sagen.
Ganz im Gegensatz zu Dr. Mbenga, der laut Race nicht informiert werden durfte, war Xiong sicher gewillt, alle Informationen bereitzustellen, die Fischer während dieser Untersuchung brauchen konnte.